Bäm, da sind wir. Das ist der Podcast von und für kinderfreie Frauen. Frauen, die sich in der Kinderfrage noch nicht entschieden haben und alle weiteren Menschen, die sich für das Lebenskonzept interessieren. Deine Hosts sind Nadine Brocci und ich, Corinne Küng.
Hallo zusammen. Wie ihr schon hört an der Sprache, ist es heute ein spezieller Podcast, denn wir haben eine Gästin aus Deutschland bei uns im Gespräch. Verena hat Jahrgang 1980 und nennt sich radikal-feministische Autorin und Aktivistin. Wir sprechen mit Verena über ihren Aktivismus in Bezug auf Kinderfreiheit und Feminismus in all seinen Facetten. Verena führt auch aus, warum sie der Meinung ist, dass die Welt nicht noch mehr Kinder braucht und weshalb sie trotzdem nicht per se etwas gegen Eltern hat. Wir diskutieren gemeinsam über die Wichtigkeit des Teilens von Informationen, dem Aufzeigen von verschiedenen Lebensentwürfen und des Diskurses. Denn am Schluss soll jede Frau ihre eigene Haltung entwickeln. Es ist ein spannendes Gespräch, reich an Informationen, wo es sich auch lohnt, immer mal wieder innezuhalten. In den Shownotes sind einige Begriffe noch näher erklärt. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration.
Herzlich willkommen, Verena. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Und danke, ich freue mich auch sehr.
Ja, und wir möchten gerne auch mit dir direkt ins Thema einsteigen und dich fragen, wann wurde für dich klar, wann wurdest du dir bewusst, dass du dein Leben kinderfrei gestalten möchtest?
Also ich war da ein bisschen später dran, wie vielleicht manche andere. Es gibt ja Menschen, die von quasi Geburt an wussten, sie wollen selber mal kein Kind. Das kann ich jetzt gar nicht behaupten. Bei mir war es eher so ein längerer Prozess. Und ich habe dann das sehr wohl sogar in Erwägung gezogen, so mit 30, und mir überlegt, neuer Partner und alles wunderbar. Sozusagen die äußeren Bedingungen nahezu perfekt. Und dann wird man ja auch gleich schön reingedrängt in diese Rolle. Und alle möglichen Nachbarn, Bekanntschaften, Leute, die man kaum kennt, fragen einen, na, wann ist das denn soweit? Und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie geht mir das auf den Senkel. Vielleicht ist das nichts für mich. Das scheint irgendwie so das zu sein, was jeder erwartet. Und das mag ich ja allgemein nicht. So diese sehr altmodischen Rollenmodelle, die man dann als brave deutsche Frau mal erfüllen soll. Und dann habe ich mir gedacht, ich lese mal mehr drüber und informiere mich. Und dann habe ich ja auch diese Umweltstatistik gefunden, eben mit der kanadisch-schwedischen Studie, dass allein ein Kind so und so viel Tonnen CO2 einspart. Und nachdem ich ja sehr umweltbewusst zu leben versuche in jeder Hinsicht, also ich esse auch kein Fleisch, fliege fast nie etc., habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Riesenbeitrag, das war mir so auch nicht bewusst tatsächlich vorher, wo man eigentlich draufkommen könnte, weil ich meine, ein neuer Mensch bei uns hier im globalen Norden bedeutet ja automatisch mehr Ressourcenverbrauch. Dem globalen Süden geht es schlechter, Tierarten sterben wegen uns. Es wird mega viel Müll produziert. Für das, dass ich einen neuen Konsumenten habe, bei 8 Milliarden, wo kann man mal überlegen. Insofern war das dann tatsächlich mein ausschlaggebender Punkt. Da war ich irgendwie so Mitte, Ende 30 aber schon. Und dann habe ich eben entschieden, das lasse ich dann, das klappt nicht. Also wirklich aus ökologischen und feministischen Gründen habe ich dann gesagt, na, also das muss nicht sein, das machen genügend andere, das braucht es nicht. In Kurzfassung.
Ja.
Du hast jetzt ein bisschen die ökologischen Sachen angesprochen, CO2, so viel einsparen wie mit ohne Kind kann man fast nicht. Du hast aber auch die feministische Seite angesprochen. Möchtest du da noch was sagen dazu?
Ah ja, absolut. Also ich kann euch ja mein neues Buch empfehlen. Das habe ich jetzt auch gerade als Hörbuch eingelesen im Tonstudio. Und da habe ich ja auch Shulamith Firestone und Simone de Beauvoir und so diverse andere unglaublich tolle Adele Schopenhauer etc. Feministinnen aus der Gegenwart und der Vergangenheit, die philosophisch eben wirklich schlüssig begründet haben, wieso das sowieso immer Blödsinn ist. Oder eben Emma Fourier, Charles Fourier, Emma Goldman, die Anarchistin, die auch immer gesagt hat, zusammengefasst in einen Satz, man wird im Prinzip als Inkubator benutzt. Und ich finde selber, also davor dachte ich immer schon, irgendwie, ich stelle mich halt so dem Patriarchat zur Verfügung. Und das mag ich ja allgemein nicht. Also so patriarchale Erwartungen wie zum Beispiel Haare färben, diese und jene Rasur und alle möglichen Erwartungen, die immer so an einen als Frau herangetragen werden. habe ich, wie schon angedeutet, nicht wahnsinnig Bock, das, da gleich zu hüpfen und zu springen, wie die immer pfeifen. Also ich mag das eher nicht so. Ich finde es revolutionär, progressiv, viel cooler, macht mehr Spaß. Ist für die Frauen besser und auch für etwaige Partner, Partnerinnen. Und insofern, ja, also das sehe ich genau wie die Firestone und die de Beauvoir, dass man sich im Prinzip schon ein bisschen auch erniedrigt. Also das schreibt Firestone so wunderbar in ihrem The Dialectic of Sex. Das kam 1970 raus, wann sonst? Da war es halt wirklich noch so die güldene Zeit des Feminismus. Oder Gloria Steinem sagt es uns jetzt noch mit über 80. Das kinderfreie Leben macht einen freier und man gibt sich halt nicht so her. Man tut dem Patriarchat nicht den größtmöglichen Gefallen. Nämlich sagt, na, also sucht es euch mit anderen, aber nicht mit mir. Weil, was ich auch immer wieder betone, ist halt, dass es unglaublich nachteilig ist für Frauen und ihren Körper. Wie viele gibt's? Gerade ehrliche Mütter kenne ich auch persönlich, die mir sagen, ja, sie sind seither leicht inkontinent. Ja, wunderbar. Also ehrlich gesagt, das brauche ich nicht. Oder dann diese ganzen krassen Nebenwirkungen. Das ist jetzt nur eine vergleichbare Kleinigkeit. Aber wie oft habe ich gelesen bei meinen Recherchen, ah ja, sie war dann nicht nur vorn, sondern auch hin, also quasi Analinkontinenz. Bei einer normalen Geburt, Oder das mit der französischen Statistik, die fand ich auch so augenöffnend. Eine von drei Frauen hat dann im Anschluss an die Entbindung weniger Lust auf Sex. Eine von drei, also das würde ich einfach opfern, es tut mir leid. Ich habe ja auch mein englisches Buch nicht umsonst Too Child for People Have Better Sex genannt, weil die Beziehungen, also jetzt nicht nur körperlich, sexuell, sondern auch anderweitig, da können wir da ja noch einmal drauf kommen, man hat einfach irgendwie eben erwachsenere, tiefere, sinnmachendere, schönere, erfüllendere, befriedigendere Beziehungen mit anderen Leuten. Wenn ich nicht ständig abgelenkt bin und körperlich, finanziell, psychisch, seelisch, sonst was, zeitlich ständig ausgelaugt und abgelenkt bin von irgendeinem Zweijährigen. Das ist ja klar.
Es ist, ich finde es so interessant. Ich habe dein letztes Buch gelesen, also das, was du jetzt uns gerade gezeigt hast. Und das heißt, kinderfreie Frauen aller Welt,
Kinderfrei
verbündet
aller
euch.
Länder vereinigt
Aller
euch.
Länder. Genau, danke schön. Und mir kommen so verschiedene Fragen dazu hoch oder generell auch, weil du hast gesagt, du wurdest dir relativ spät bewusst, dass du keine Kinder haben möchtest und du bist inzwischen ja sehr aktivistisch unterwegs, oder? Also du hast jetzt auch so viel Wissen schnell geteilt in den letzten Minuten und in mir ploppen die Fragen hoch und den Zuhörenden vielleicht auch, wer weiß. Wie kam es dann zu diesem Schritt, dass du von dieser Entscheidung, du möchtest selbst keine Kinder haben, dass du Aktivistin wurdest?
Das ist in der Tat ganz lustig, ja. Also so quasi schnipp, das war dieser Moment, eben, da ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt irgendwie mal so quasi verschriftlichen, weil ich eben ständig belästigt worden bin. Das ist unglaublich, wenn man, also ja, ich habe immer noch die gleiche heterosexuelle Beziehung aktuell. Eben und quasi das sehen dann die Leute und man hat einen sicheren Job und alles passt. Und man wird bei uns im Pronatalismus ja unglaublich von wirklich jeder Seite in diese Rolle gedrängt. Und quasi ich habe gefühlt zu Spitzenzeiten da in meinen 30ern die Frage 5 Mal pro Tag beantwortet. Und viele Leserinnen haben auch geschrieben, ja, denen geht es auch so. Und ich denke, ja, das kann nicht wahr sein. Wohlgemerkt natürlich, mein Mann ist da nicht so behelligt worden. Das war schon immer ich als Frau, ist auch klar. Leute, hört mal auf, diese Frage zu stellen. Ich bin dann irgendwann schon so richtig aggressiv geworden. Nein, jetzt kriegst du das vierte Mal. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt brauche ich was, wo ich Ihnen sagen kann, lest mein Buch. Und ja, gut, so ist dann das auch entstanden, weil ich habe bei denen vorher schon eben meine Dissertation und Fuck Porn veröffentlicht, Jahre zuvor. Und dann wollte der Verlag das eh gleich haben. Und insofern dann war das geritzt. Aber ich finde das schon eben wichtig. Und ich habe ja auch gemerkt, dass wahnsinnig wenige Leute sich das sagen trauen. Und das finde ich ganz, ganz entsetzlich. Das war mir so nicht bewusst, wie katastrophal die Lage ist. Also in Deutschland im 21. Jahrhundert. Ich habe mir gedacht, das sollte doch kein Problem sein. Ja, da habe ich aber dumm geschaut. Also nicht nur bei mir persönlich, auch eben, was mir die Leserinnen immer so schreiben. Oder eine wohnt auf dem Land und sagt, bei ihr ist es noch schlimmer. Sie erfindet Geschichten. Sie sagt dann, ja, bei ihr klappt es nicht. Das haut mich um, ehrlich gesagt, da habe ich das Gefühl, wo sind wir denn, in was für einem Land, in was für einem Jahrhundert, dass sich eine junge Frau nicht sagen traut, ihrem Umfeld, sie möchte ein Leben ohne Kinder führen. Also wirklich, das ist schon desolat, das ist traurig. Und das ist tatsächlich in anderen Ländern besser, also im UK, eben in England. Oder auch in den USA, wo ich ja Freundinnen habe, gute, bei denen ist es schon besser, muss man sagen. Da ist es auch schon länger Thema, eben mit Birth Strike und so weiter, ist ja auch aus England nicht umsonst. Und die beneide ich immer ein bisschen, weil, okay, natürlich haben die ganzen Trumpianer da dann auch so ihre Stimmen, aber mit denen hängt sie nicht rum, sie hängt immer mit ihren 200 Black Lesbian Friends rum und die sind alle childfree, ja, super toll. Und ich hänge hier rum und denke mal, ich beneide die gerade, aber okay. Also das sind schon so ein bisschen die Unterschiede. Andererseits denke ich mir dann, mein Gott, es könnte auch noch schlimmer sein in Ungarn oder wo, oder gleich Uganda, Indonesien. Es gibt Länder, ja, okay, da wäre es eindeutig noch schlimmer. Insofern, ja, man vielleicht auf hohem Niveau. Aber nichtsdestotrotz, wie ich auch eben erlebt habe, gerade von jüngeren Zuschreiberinnen, die dann sagten, sie finden es entsetzlich und sie sind so froh. Ein Schritt, das ist quasi wie Therapie, wenn sie mein Zeug liest, weil sie sich so abgeholt fühlt und halt sonst es keiner schreibt. Also paar so ein bisschen so zart, ganz andeutungsweise, aber haterbedingt so deutlich Sachen zu sagen, das trauen sich verständlicherweise nicht so viele. Und insofern sind da bestimmte Leute dann schon dankbar. Deswegen ist mir das auch so wichtig, weil ich mir immer denke, ich möchte für solche Frauen und Männer wohlgemerkt, also es ist ja nicht nur ein Frauenthema, ich kenne auch zwei junge Antinatalisten, das sind Studenten. Der eine ist sterilisiert, der andere nicht, aber die haben mich auch kontaktiert und das war süß, weil ich mir gedacht habe, ah, also denen ist das richtig auch ein Bedürfnis, sondern darüber zu sprechen, zum Beispiel eben mit mir oder anderen. Oder auch der eine hat dann gleich gesagt, ja, seit er sagt, er möchte keine Kinder, sind die Mädels in seinem Jahrgang gleich weniger interessiert. Ah, das war sowas für mich, mein Gott. Aber okay, dann hat er gleich ein bisschen ausgesiebt. Ja, gut, aber so Sachen, also ich merke schon, das ist für die Leute ein Thema und dann sind die ganz froh. Und ich denke mir dann auch, ja, mir macht es so unglaublich Spaß. Also ja, und jetzt habe ich schon 7 Bücher insgesamt. Ich liebe es einfach sehr zu schreiben und zu recherchieren und darüber zu sprechen. Gerade auch eben in so einem Forum mal zur Abwechslung wie mit euch, wo man dann so wohlwollend aufgenommen wird. Weil sonst in den Mainstream-Medien kriege ich halt immer schon so Suggestivfragen, wo ich mir dann schon auch denke, was soll denn allein diese Frage? Aber okay.
Ja.
Trotzdem, weil ich es halt wahnsinnig wichtig finde.
Ja, und also vielleicht einfach noch, du hast die Begrifflichkeiten Pronatalismus und Antinatalismus benutzt. Kannst du die noch kurz ausführen für diejenigen, die zuhören, die nicht wissen, was das bedeutet?
Also die pronatalistischen Tendenzen, die haben wir im Prinzip alle, weil jeglicher Staat immer mehr Leute möchte. Das ist einfach, wir fördern Geburten und da gibt es alle möglichen Vergünstigungen eben für werdende Eltern, dies, jenes. Dazu gehört eigentlich alles vom Kindergeld über Breeder Privilege und Breeder Pleasing, wie man es so schön nennt. So quasi, wir müssen die immer schon blofieren, auch wenn sich die Kinder aufführen, aber wir müssen niederknien vor den Eltern und fragen, das ist eine Wahnsinnsleistung, was ihr dann macht. Leise Ironie, aber okay. Insofern, das ist halt, was wir im Prinzip immer eben von staatlicher oder kirchlicher Seite haben oder allgemein gesellschaftlich, alle möglichen Onkel, Tanten, wer sich da alles einmischt, Kollegen, ja, ihr wollt doch bestimmt auch ein Kind, dass man immer in diese Richtung gedrängt wird, sich zu reproduzieren. Das ist im Prinzip halt die pronatalistische Seite. Und dann gibt es dieses wunderbare philosophische Konzept des Antinatalismus. Das sind beispielsweise David Benatar recht bekannt oder auch mein Emile Cioran. Also der hat wunderbare, ich habe 1800 Seiten gelesen von ihm auf Französisch, um dann die tollsten Zitate auszuwählen. Es ist nicht alles übersetzt, aber zum Beispiel, doch, also man kann was von ihm finden. Ich weiß, er war anderweitig ein bisschen problematisch politisch teilweise, aber die antinatalistischen Sprüche von ihm sind halt wunderbar. Zum Beispiel, er hat dann auch gesagt, jedes Verbrechen begangen habend, außer dem Vater geworden zu sein. Das finde ich schon fantastisch. Da musste er also von sehr lachen. Oder dass er auch sagt, Moment, ich kann es auch eigentlich zitieren, ich habe es ja gerade hier. Er bringt es halt so unglaublich toll auf den Punkt. Zum Beispiel sagt er hier, dieser Skandal, der schwerwiegendste und am wenigsten zu tolerierende von allen. Und damit meint er die Reproduktion. Und das ist also schon was, das man ansonsten nicht so findet. Oder wo er hier sagt, wer sich um jeden Preis verewigen will, ist kaum vom Hund zu unterscheiden. Er ist immer noch Natur. Er wird nie verstehen, dass man sich dem Reich der Instinkte unterwerfen und gegen sie auflehnen, die Vorzüge der Gattung genießen und sie verachten kann. Und das ist natürlich schon was, wo man sich dann sehr freut, wenn man nicht unbedingt auch in diese kinderbekommende, kinderaufziehende, typische Frauenrolle schlüpfen möchte. Also es gab schon immer, auch in Griechenland gab es schon antinatalistische Philosophen, die uns sagten, wir wollen Leid vermeiden und dadurch, dass ich jemanden Neuen kreiere, erschaffe ich eine leidende Kreatur, die automatisch leidet, stirbt etc. Also und ich kann ja nie dessen oder deren Einwilligung mir holen, wie denn auch. Und insofern sehen es die tatsächlich so ein bisschen als Verbrechen, jemanden Neuen zu. Gerade in so einer Welt möchte ich mal anfügen, Kriege, sonst was, muss man das noch jemand Neuen antun, ihn in so eine sterbende Welt eigentlich zu bringen. Und das finde ich also schon, ja, das sollte man den Leuten ein bisschen mehr mal auch servieren, weil die meinen, das Geschenk des Lebens ist ja sowas Wunderbares. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt 43 und bin froh drum quasi. Ich denke mal, wenn ich jetzt 15 wäre, da wäre ich wenig begeistert. Stichwort die Kriege, dann die Umwelt ist total im Eimer. Da würde ich mir auch denken, danke Eltern, in was für Welt habt ihr mich denn gebracht? Bloß weil ihr Minimi wolltet. Geht's noch? Also, ja.
Also ich weiß nicht, mich würde interessieren, Nadine, kennst du diese Gedanken? Weil ich kenne diese Gedanken so aus meiner pubertären Phase, so mit 15, 16, dass ich auch so gedacht habe, mich hat eigentlich niemand gefragt für dieses Leben, oder? Und,
Ja.
oder, also mir kam jetzt einfach so hoch, als ich dir zugehört habe im Philosophieunterricht am Gymnasium. Ich glaube, das war schon auch mal so kurz Thema. Und ich weiß noch, dass mich dass eben diese Philosophiestunden, die waren für mich sehr schwierig, weil es so abstrakt war, auch teilweise, und auch eben so diese Fragen so weit gehen, oder? Und gleichzeitig erlebe ich jetzt eben auch, also bin ich auch sehr dankbar, leben zu dürfen und hoffe auch noch lange leben zu dürfen, weil ich wirklich finde, das Leben bietet auch sehr, sehr viel Schönes.
Ja.
Und weißt du, also es würde mich interessieren, wie es dir damit geht, Nadine, auch wenn du das hörst, oder ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Und ich empfinde dieses Konzept manchmal auch so als sehr schwarz-weiß. Also nicht, dass ich jetzt, weißt du,
Ich
respektiere
weiß, was
deine
du
Meinung,
meinst.
oder ich finde das auch interessant, das extrem interessant. Und gleichzeitig auch, aber es ist so schwarz-weiß.
Es ist was, also die Antinatalisten, gerade die Hardcore-Antinatalisten, ich würde
Ja.
gar nicht als Hardcore-Antinatalisten
Okay.
bezeichnen, ehrlich gesagt. Also ich sage ja auch immer, boah, also so zum Beispiel Leute, die ein Kind haben oder so, da bin ich auch mit welchen befreundet, das stört mich gar nicht so. Replacement-Level finde ich es halt ökologisch ein bisschen grenzwertig, aber okay. Aber also ich bin gar nicht so. Aber manche halt schon. Und ich finde es, ich weiß schon, dass denen immer vorgeworfen wird, ach, ihr seid ja eh alles so Depri-Leute und so Goths und so, lasst euch doch gleich erschießen. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Da ist schon ein Problem damit, weil schließlich die betonen ja auch zu Recht, also es gibt ja dieses Pollyanna-Prinzip, also dass uns immer alles besser erscheint, als es eigentlich ist. Aber wenn man sich mal überlegt, natürlich, ich habe heute am Mittag auch schon Spaß gehabt, als ich so einen süßen, gelb gelockten Hund gestreichelt habe, war ich mega glücklich. Okay, eine Minute, aber davor war ich genervt, dann tut mir die Schulter weh, dann muss ich noch das machen, mein Hirn ist heiß, dies, jenes. Also man, wenn man es mal den Tag so durch geht, dann ist netto ehrlich gesagt ziemlich viel und dabei geht es mir jetzt gut, muss man schon zugeben, ist klar. Also, wir sind hier privilegierte Leute, aber trotzdem ist erstaunlich viel im Tag, wo ich mir denke, das würde ich jetzt eher lieber nicht machen oder es ist was, was mich nervt, was mich langweilt oder was schmerzhaft ist. Und ich meine, wie viele Leute sind schwer krank? Es gibt wahnsinnig viele mit starken physischen, ein Freund von mir ist im Rollstuhl, mein Alter. Kann jedem passieren, ja. Das sind dann so die lustigen Lotterien des Lebens. Und dessen Eltern werden sich auch nicht gedacht haben, dass sie so ein krankes Kind kriegen, aber Oder auch anderweitig. Mir hat einer geschrieben, ein Leser, das fand ich auch besonders interessant. Er kriegt Beziehungen nicht hin und er hatte so viel schrecklichen Liebeskummer, dass er gesagt hat, das tut er niemandem an, das soll niemand erleben müssen. Das waren solche Höllenqualen. Es ist fies, dass ich lache, aber ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich gesagt, ja. Also das ist dann eine von seinen vielen Partnerinnen, die wollte ein Kind und er hat sie absichtlich nicht geschwängert, als er gedacht hat, na, und er leidet psychisch wie ein Schwein. Und er will so diese Potenzialität, dass man so leidet, warum auch immer, in seinem Fall war es halt Liebeskummer, das will er niemand Neuem antun, Punkt. Da habe ich mir gedacht, wow, also das fand ich eher, ehrlich gesagt, viel bewundernswerter, als wie diese ganzen Mainstream-Leute, die sich einfach so reproduzieren, 1,7 Mal, weil man das halt so macht. Und wir wollen doch brav sein und die Normbiografie erfüllen. Wir reflektieren aber überhaupt nicht, was das bedeutet für uns, für die Umwelt, für das neue Kind, für Leute in anderen Ländern, für die Tiere. Ist uns egal. Wir haben einfach unsere Kinder und unser Reihenhaus und unsere zwei Autos und unsere zwei Flugreisen. Also, so.
Ja, ich finde es eine spannende Diskussion. Corinne, ich kenne das, glaube ich, nicht. Und ich mag mich nicht erinnern, dass ich mal so in der Teenagerzeit diese Gedanken hatte, warum bin ich hier und warum haben die mich auf die Welt gesetzt? Oder ich habe es verdrängt, ich weiß nicht. Ich für mich finde, wie, ja, natürlich, es gibt ganz schwierige Momente im Leben, immer wieder mal schwieriger, manchmal weniger. Ich für mich merke, dass ich dadurch wachse. Also für mich ist es, ich bin dankbar am Leben zu sein, auch ich bin dankbar, diese Erfahrung zu machen und daher auch dankbar für meine Eltern. Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre es halt einfach nicht so gewesen. Und jetzt bin ich halt mal hier.
Genau, aber
Ich
du würdest
kann.
es nicht merken. Es fehlt einem ja nichts quasi. Wenn du nicht da bist, dann merkst du auch nicht, dass
Nee, genau.
das
Genau.
sind viele beim Antinatalismus nicht checken. Sorry, das ist
Kein
eine.
Problem. Und gleichzeitig, ich finde, wie, ja, aber die Gedanken kenne ich jetzt in meinem Fall, dass ich für mich habe, ich habe ein Grund, Nichtbedürfnis, Kinder zu haben. Also für mich ist es wie klar, dass ich ganz gut ohne leibliche Kinder sein kann. Ich habe auch da auch ganz viele Gründe, die ich sehe, warum es dann eben auch wirklich so ganz okay ist, keine Kinder zu haben, wie du sagst. Also wenn ich in die ganze weite Welt schaue und schaue, wie wir uns da, wie wir miteinander umgehen, im Großen, aber auch im Kleinen, wie wir der Umwelt schauen, der Natur, was wir ja auch sind übrigens. Ja, da finde ich schon, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte in diese Welt keine Kinder bringen.
Ja, absolut. Das ist ja auch wirklich gerade auch miteinander, weil du sagst, das ist der Umgang. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir oft gedacht, eben seit ich die Hater habe, seit so jetzt ungefähr exakt 5 Jahren, das sind noch weitere Gründe, wieso ich mich sicher, ja, okay, jetzt bin ich eh 43, aber na, ich reproduziere mich sicher nicht in der Zielgeraden, 1000% nicht, weil ich mir denke, dass ich solche Mitmenschen habe. Das sind Abgründe, das habe ich nicht gewusst. Das ist schlimm genug, dass ich so sexistisch, misogyne Kacke aushalten muss. Das muss nicht jemand anders, vielleicht auch ein Mädchen, die täte mir leid, wenn sie mit solchen Typen geschlagen wäre. Also wirklich, das ist auch mit der Hauptgrund. Ich habe ja auch 1305 Gründe aus wirklich allen unterschiedlichsten Bereichen, ist klar. Aber das ist auch mittlerweile der Punkt, der immer stärker wird. Und diese Verrohung allgemein, wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade in Deutschland und Österreich, was man da oft hingebraten kriegt, auch Leute, die ein harmloseres Thema machen als ich, siehst du eine Kommentare lauter widerwärtigste, eigentlich kriminelle Hate-Nachrichten. Ich denke mir, wo sind wir denn hingekommen eigentlich? Ich meine, ich bin jetzt erst 43. Ich komme mir vor wie so eine wirklich ganz alte Person, die sagt, ah, früher war alles besser. Ja, aber sorry, in der Hinsicht halt wirklich. Gut, wir hatten das früher nicht, diese Möglichkeit, aber ich beobachte schon, gerade auch die Hatern jetzt mit dem Rechtsruck. Also dadurch, dass die AfD so viele Stimmen hat oder die FPÖ in Österreich, das ist schon ein deutlicher Punkt, den ich bemerke. Also die Hater sind jetzt mehr, sie sind aggressiver und lauter sozusagen, weil sich die ja total empowered fühlen, weil sie meinen, ach ja, das Volk sieht das auch so und wir sind irgendwie so 70% und jetzt müssen wir es halt diesen blöden Gender-Bitches mal so richtig hinklatschen. Okay, ja. Also das ist schon traurig, ehrlich gesagt. Die Entwicklung, die wird auch in jüngster Vergangenheit erst irgendwie noch schlimmer. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, bald sind wir in Ungarn. Also wo man dann zum vierten Kind ein SUV-Geschenke kriegt von Herrn Orban und das Mutterverdienstkreuz aufgedrückt kriegt. Ganz ehrlich, also so in die 1930er muss ich jetzt nicht zurück. Und das ist eine echte Gefahr auch. Und ich habe auch kürzlich in der jungen Welt eben gesagt, es ist ein Nein zum Geburtenkrieg irgendwo auch zu fordern. Da kann ich nicht, was weiß ich, mehrere von mir als vegan Lebende, wenn überhaupt Kinder, aber wenn ich da mit meinen 4 Kindern daherkomme bei einer Anti-Rechts-Demo, finde ich ein bisschen lächerlich. Es tut mir leid, weil ich ja deren zentrale Forderung nach mehr einheimischen Kindern schon irgendwo im Übermaß erfüllt habe. Und das sind halt auch alles so Aspekte, die man wenigstens mal nennen muss und nicht immer unter den Teppich kehren darf, so verschämt, weil alles, was man tun darf, ist okay, aber die heilige Kuh Reproduktion kritisiert, ist das Einzige, was gar nicht geht. Na, sorry, ich finde nur, nicht nur, dass es geht, sondern ich finde es dringend notwendig, das zu machen.
Ich frage mich immer so, wenn ich dir zuhöre, weil es gibt ganz vieles, ich würde sagen, einverstanden bin oder wo ich ähnlich, also weißt du, wo ich würde sagen, das könnte ich unterschreiben. Und dann gibt es auch Dinge, wo ich merke, da gibt es in mir Widerstände. Und beispielsweise, also wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt alle drei Frauen, die haben kein Bedürfnis nach Kindern, oder? Also wir wollen keine Kinder, wir möchten das nicht. Und wenn jetzt jemand einen Kinderwunsch hat, und ich glaube, dass das genauso ein genuines Bedürfnis sein kann von einer Frau, die sich dann eben nicht als Inkubator sieht, oder? Also nicht als diese Reproduktionsmaschinerie. Also wo, weil ich, also es ist mega spannend, ich habe mir auch schon überlegt, ganz grundsätzlich, mich würde es interessieren, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt. Weißt du, also meine, unsere Körper, die haben ja auch, also es ist ja eigentlich auch unglaublich, dass unser Körper ein neues Leben erschaffen kann. Also,
Ich
oder?
weiß,
Und
was du
so das so zusammenzubringen, eben ist es denn so einfach zu sagen, das ist schwarz und das ist weiß und das ist besser und das ist schlecht. Also ich meine, klar, ich bin überhaupt nicht bei der AfD und recht, also sollte klar sein, wenn man uns zuhört. Also in diese Richtung geht es nicht. Das ist also wirklich, also da distanziere ich mich sehr, sehr gerne natürlich. Und gleichzeitig eben auch, ja, aber wie können wir dann auch ein neues Miteinander kreieren? Wie können wir auch eben dafür Sorge tragen, dass wir mit unseren Mitteln oder mit unseren Kapazitäten, die wir haben, die Welt zu einem, ich sage jetzt mal, besseren Ort machen können? Ist das dann der einzige Weg, quasi keine Kinder mehr zu bekommen? Ist jetzt vielleicht, also du kannst mega gerne darauf reagieren, weil vielleicht verstehe ich dich auch falsch, aber das ist das, was bei mir so
Das
ein bisschen mitschwingt oder vielleicht auch ein bisschen mehr.
ist absolut legitim. Na, also das kriege ich auch oft und ich sage ja auch immer, ich kann schon verstehen, wie ich auch vorhin schon sagte, also ich bin selber mit Eltern befreundet, das ist gar nicht das Ding. Aber halt niemand, der drei oder noch mehr, das ist wieder dann meine ökologische Sache, Replacement Level, das sind halt zwei. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, also beispielsweise in Deutschland, wir haben halt 80, wir haben 83 oder 84 Millionen Leute. Ökologisch verträglich wären 38. Das ist weniger als die Hälfte. Und wenn dann Leute über Replacement Level, also drei, vier, fünf, sechs Kinder, das kann ich dann nicht nachvollziehen. Also das wären jetzt nicht meine potenziellen Freunde. Aber so Leute halt mit ein, zwei Kindern, kein Problem. Und eben, wem es ein Bedürfnis ist. Also gerade mein bester Freund, der Vater eben ist von zwei Kindern, der hat gesagt, also quasi er wollte das immer. Und das war ihm, wie du sagst, das ist ein ganz starkes, genuines Bedürfnis. Er wollte unbedingt Kinder. Na, okay. Er macht es auch gut. Also das ist ja dann auch immer so eine Sache. Ich differenziere auch sehr, was für Arten von Eltern sind es. Weil da gibt es halt welche, die mir dann die bestimmten Nachrichten schicken mit ihren 8 Kindern und die absolut unmöglich sind in jeder Hinsicht grottig. Also die finde ich, die hasse ich auch zurück, okay, in der Tat. Und dann gibt es aber eben die Passableren, die ja auch das dann verstehen, dass wir zum Beispiel childfree leben wollen. Das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es gibt ja Eltern, die sagen, ja, wunderbar. Oder zum Beispiel jener Vater sagte mir auch, ach cool, ja, weil dann haben seine Kinder weniger Konkurrenz im Ressourcenkrieg in 10, 20 Jahren. Ja, warum nicht? Im Prinzip korrekt. Kann ich schon nehmen so. Und die, also die coolen Eltern, die checken uns immer. Und die haben damit ja auch kein Problem. Die verschicken keine Hate-Nachrichten, gar nichts. Aber dann gibt es halt die nicht ganz so sozialen Eltern, wo man sich dann schon sehr wundern muss. Insofern ja, also das differenziere ich schon mal. Andererseits natürlich ist ein Punkt, den ich mir auch immer dann stelle, mir hat zum Beispiel ein Leser aus der Schweiz geschrieben, bei euch sind Tausende, also vierstelliger Betrag, Kinder im Heim. Also wenn ich dann unbedingt Mutter oder Vater sein will, warum leere ich dann nicht erstmal diese Heime? Da könnte ich doch von diesen 3000 oder whatever Kindern mir eins holen. Das ist schon da, dem geht es nicht gut. Das würde halt ich machen zum Beispiel.
Weiß nicht, ist es, ich glaube, in Deutschland werden die prozentualen Zahlen wahrscheinlich
Das
nicht so
ist auch
anders
echt.
sein.
Ja,
Also
eben.
ich müsste jetzt recherchieren, es wäre spannend, oder? Aber ich glaube natürlich
Ja,
auch.
natürlich, wir haben überall Waisenhäuser und Kinderheime.
Ja. Und weißt du, also ich kann irgendwie diesen Gedanken auch nachvollziehen und gleichzeitig, ja, dann kommt dann dieses Ding ins Spiel, man will ein eigenes Kind, oder ein leibliches. Also wir hatten auch eine Gästin, wo wir so über diese Begrifflichkeit gesprochen haben und dann auch Heimkinder, die haben ja oft auch eine heftige Geschichte. Also es gibt ja Gründe, warum die im Heim leben, oder? Und ich glaube auch, also man liest ja zwischendurch auch immer wieder so Stories in den Medien, dass Menschen, das finde ich auch, also ja, dass dann Menschen sich eigentlich für eine Adoption entscheiden oder eben vielleicht auch für Pflegekinder, vielleicht sogar aus so einem Grund, wie du erwähnst, und dann merken sie, ah, das ist nicht ohne, oder diese Kinder tragen starke Traumatisierungen mit sich und sie können die gar nicht adäquat begleiten. Und
Aber
also ich denke, es ist so vielschichtig.
ja, wie gesagt, also bei uns auch, da gibt es ja einen Haufen Leute. Also ich kenne auch ich persönlich zum Beispiel einen, der hat jetzt mit einem afghanischen Kind zu tun und das hat eben auch also Kriegserfahrungen und sonst was. Und die hat aber ungefähr täglich gefühlt Besuch halt von sozialen Einrichtungen. Da wird einem in der Regel schon sehr geholfen, weil ja das eben was Besonderes ist. Und ich finde das auch gerade eher eine Herausforderung, weil so ein verwöhntes Kind von uns da, ja, okay. Aber quasi jemandem zu helfen und so jemanden dann auch zu heilen, sozusagen, also das stelle ich mir sogar besonders reizvoll und schön vor, ehrlich gesagt. Natürlich ist es eine Herausforderung und anstrengend, aber da wird einem geholfen. Und was gibt es noch? Beispielsweise auch, ich habe ja diese erwähnte Freundin in den USA und die ist auch ein adoptiertes Kind. Und bei ihr war es zum Beispiel so, sie wurde halt einfach mit 17 zur Welt gebracht von einer überforderten jungen Frau und wurde als Baby mit wenigen Tagen gleich adoptiert von denen, die sie jetzt logischerweise ihre Eltern nennt. Und das ist wunderbar. Und sie kennt auch ihre Birth Mom mittlerweile und sagt aber, zum Glück ist sie nicht bei der. Und also ihre Eltern super. Und also sowas, das finde ich schon, also. Das finde ich eigentlich in der Tat, ja, warum nicht? Also das wäre eigentlich, weil das ist mit diesem eigenen, ich weiß nicht, das hat halt für mich immer schon so ein bisschen was, wie ich vorhin sagte, Mini-Me und also so einen narzisstischen Touch einfach. Warum muss ich meine blauen Augen verehren, wenn wir schon 8 Milliarden sind und viele arme Kinder hier rumhängen und keiner kümmert sich um die? Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen, ja.
Jetzt bist du ja nicht nur in einem Podcast wie unserem, sondern du warst auch schon in diversen anderen Medien. Man findet dich auch auf YouTube in verschiedenen Interviews zu hören, wo die Leute ja vielleicht auch anders reagieren als wir jetzt.
Eigentlich
Wie
fast
gehst
immer.
Wie gehst du mit diesen Reaktionen um oder was erlebst du im Außen?
Naja, es ist schon angedeutet mit den Hatern eigentlich nicht lustig. Und viele fragen mich auch quasi, wieso ich die nicht anzeige. Aber ich denke mir dann, die Zeit und Mühe, die mache ich mir nicht. Also klar, es gibt Leute, die zum Beispiel, die im Bundestag sitzen und auch so Zuschriften kriegen, aber die haben halt wen im Büro, der das für sie erledigt. Und da gibt es schon halt 7 bis 2.300 € Strafe wegen Beleidigung. Ist ja ein Straftatbestand, wenn man so gewisse Nachrichten verschickt. Aber andererseits denke ich mal auch nur, interessiert mich wirklich die Meinung von Leuten, die so misogyn und sexistisch drauf sind, dass sie irgendeiner Frau, die es nicht mal kennen, solche Beleidigungen schreiben. Also nein, ist nicht der Fall. Kann ich relativ gut an mir abprallen lassen und das darf einem dann auch irgendwie nicht so zusetzen. Sonst könnte ich das Engagement logischerweise nicht machen. Also da braucht es schon einen gewissen, ja, wie möchte ich nennen. Also oft schreiben mir Leserinnen nach, sie finden mich so mutig und das ist so toll, bla bla bla. Ja, okay, also von mir aus nennen wir es Mut, aber ehrlich gesagt, für mich ist es ganz natürlich. Ich muss mich da jetzt nicht mords bemühen oder verstellen oder sagen, mir macht das nichts und dann heule ich jede Nacht. Also das ist wirklich nicht so. Weil ich finde eben, solche Männer sind ja größtenteils, die so widerwärtig sind und eben einfach kriminell. Ich kann nicht jemandem schreiben, ich fick dich, bis du blutest. Egal, was diese Person macht, Punkt. Und also jemand, der sowas verschickt, das juckt mich nicht. Und anderweitig, meine Güte, ja, es sind leider immer noch so Vorteile gegenüber Kinderfreien, vor allem natürlich Frauen, weil Männer sind ja irgendwie so auch gut, oder eben antinatalistisch unterwegs sein an Menschen. Und deswegen ist das Engagement schon recht wichtig. Und wie gesagt, mir macht es ja großen Spaß, gerade auch den Leuten vom Mainstream mal ein bisschen hinzuklatschen. Es ist vielleicht nicht alles so, wie ihr glaubt, dass es ist. Also es ist schon einfach eine Minderheitenmeinung, die man vertreten muss, weil es unglaublich wichtig ist. Also es geht immerhin nur ums Überleben von der Menschheit eben gerade und nicht ums Gegenteil, wie immer idiotische Gegner gerne unterstellen. Oder eben auch, dass die paar Leute, naja, was heißt paar Leute, 8 Milliarden, dass es für uns, die wir schon da sind, auch irgendwo relativ lebenswert bleibt, beziehungsweise eine Gruppe, die ich ja sehr wichtig finde, die mir immer so das Herz bricht, also Klimaflüchtlinge. Wir haben 200 Millionen Klimaflüchtlinge, aber unsere rechten Parteien sagen, ach nein, wir haben so viele eigene neue Leute, da haben wir keinen Platz für die. Tschüss, viel Spaß beim Sterben. Ist das eine zynische, unfassbar mich wütend machende Sache und allein das ist es schon wert, dass ich das den Rest meines Lebens mache, habe ich auch vor. Zumal auch jetzt wieder die Sache mit dem Ageism, nämlich eins von diesen tollen rechten Parteien, die ja leider aktuell die Pilze aus dem Boden schießen, brachte schon einen tollen Artikel, so quasi die alte Kuh, das war dann ich da schon, die 4 von, und ein paar so junge 20-jährige TikTok-Babys, die sind also da so mit diesem Child für Content unterwegs, bla bla, voll lächerlich. Und also da denke ich, ja, was sind denn das für Strategien? Das ist das also schon erbärmlich, dass ich dann jemanden, also nicht nur mit Sexismus komme, sondern auch noch mit Ageismus. Also das finde ich Wahnsinn.
Also Altersdiskriminierung, gell, hast du gesagt? Also,
Genau. Das ist also, finde ich, extrem wichtig, dass ich die Leute, also wirklich, gerade vorhin habe ich erwähnt, USA, UK, Gloria Steinem ist, glaube ich, fast 90 und äußert sich immer noch zum Child Free Life und wie toll es ist. Also das ist halt so mein Vorbild auch, muss ich sagen, feministisch in jeder Hinsicht. Die ist super unterwegs seit Jahrzehnten und die macht das toll und sie möchte ich das eigentlich auch machen, weil ich das schon wichtig finde und wunderbar. Und wie gesagt, gut, hier ist jetzt euer Podcast, ist Kinderfreie Frauen. Aber es ist ja eben nicht nur Frauenthema. Meine zwei jungen Antinatalisten, die Studenten, also ich vermittle die euch immer an schon interessierte JournalistInnen, weil ich mir immer denke, wir brauchen auch die männliche Stimme, ganz klar. Sogar besonders wichtig. Sonst wird es ja wieder nur so abgewertet und abgeschoben auf Frauen, als würden die vom Heiligen Geist schwanger werden. Also da wollen wir schon 50% eigentlich auch von den Männern. Also ich fordere das. Ich fordere immer auch Männer, auch ältere Leute, Leute jeden Geschlechts und Alters müssen sich da äußern und nicht immer nur eben zwei junge Frauen. Also.
Jetzt ist es ja so, dass eben du erwähnt hast, dass du auch immer wieder mal Zuschriften kriegst von jungen Frauen irgendwo auf dem Land, die dann sich nicht trauen zu sagen, dass sie kinderfrei durchs Leben gehen möchten, und du stellst dich sozusagen ins Fernsehen und sagst, also ich finde, das ist schon auch noch mal ein Schritt, oder? Also auch zu sehen, dass da so ganz viele Hürden sind, für einige weniger, für andere mehr, und dass du wahrscheinlich wirklich auch so diese dicke Haut hast, und dieses innere Feuer. Du nennst dich ja auch radikal feministisch, also du stehst da wirklich hin ins Feuer.
Ja, also ich finde das ganz wichtig eigentlich. Gut, wenn man schon für sowas so brennt, warum das dann nicht auch leben sozusagen? Also ich mache das wirklich mit Leib und Seele. Das ist sowas wie, ja gut, meine Mission, das klingt jetzt auch wieder affig. Aber doch, ich habe das Gefühl, das ist so das Sinn, wieso ich da bin und ich möchte es schon eigentlich immer betreiben, weil es eins der wichtigsten Themen ist, überhaupt, schlechthin. Das ist so. Und für mich ist es halt auch wirklich quintessentiell feministisch, weil ich mir eben denke, dem Patriarchat keinen Gefallen tun und schon gar nicht den allergrößtmöglichen. Das geht für mich so alles Hand in Hand praktisch. Das ist nichts anderes wie, ich habe ja auch noch ein paar Haare am Körper. Ich bin keine komplett rasierte Person. Das sind alles so Facetten. Das ist ja dann nur äußerlich und nicht so wichtig vielleicht. Aber es ist im Prinzip alles dasselbe. Ich sage denen, ihr könnt es nicht mal mit euren saudummen, Frauen einschränkenden, einengenden oder irgendwie einfach psychisch, physisch, finanziell, sonst was schädigenden. Praktiken, die ihr von uns verlangt. Warum? Habe ich keine Lust. Und da finde ich es schon eben gut, wenn man dann zum Beispiel auch jüngere oder ältere Frauen, man kann ja Frauen jeglichen Alters empowern und denen zeigen, das ist schon gut so. Und ihr müsst auch nicht das, das und das machen, bloß weil ihr meint, dann seid ihr völlig allein oder keiner mag euch mehr. Das ist ja auch gar nicht der Fall. Also zum Beispiel, falls sich jemand denkt, naja, dann mag mich niemand mehr. Das ist gar nicht so. Das finde ich schon auch lustig. Also es trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich habe zwar ein paar Leute verloren, aber ich habe auch viele neue und zwar halt besonders tolle Leute gewonnen. Also man kriegt ja positive und negative Reaktionen. Insofern finde ich eigentlich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Gut, manche, wie gesagt, die das nicht so gut verkraften, die sagen dann vielleicht schon, brauche ich nicht. Aber wo? Also ich habe wirklich gerade auch aus dem Ausland mit dem englischen Buch, das war halt super, weil das kam in New York raus und dann konnte ich, mir hat eine junge Frau, mit der habe ich heute noch Kontakt, aus Nigeria, die hat das gelesen und rezensiert geschrieben und die hätte ich nie sonst kennengelernt. Und das finde ich halt wunderbar und so schön und bereichernd. Also das macht mich sehr glücklich.
Auch eine Variante, eine Community aufzubauen, oder
Genau.
durch
Ja.
ein Buch beispielsweise, oder? Das ist ja auch für uns
Yes.
wichtig, oder?
Yes.
Jetzt.
Ja. Bücher.
Genau. Fand es noch spannend, weil ich wollte dich auch noch fragen, was ist dann, wofür lebst du? Und du hast schon gesagt, eben, das ist deine Mission.
Ja.
Vielleicht magst du auch noch so ein bisschen teilen, was bewegt dich abseits von diesem Thema? So, wofür brennst du? Was macht dir Freude? Was erfüllt dich?
Es ist schon quasi allgemein, also ich bin ein sehr politischer Mensch, ich kann gar nicht ohne, weil mir ist alles, was ich sehe, muss ich gleich, und da meine liebste Freundin eben in Massachusetts, USA, die ist auch so. Und die sagt dann, ihr letzter Satz auf ihrem Totenbett wird sein, end misogyny. Also, schafft Misogynie und Sexismus ab. Die ist auch radikale Feministin und das hat ja wirklich 50.000 Aspekte dann, das Thema. Das ist Gescheit für Leben nur einer von 90. Insofern, ich finde ja auch, ja, also mein Buch davor hieß ja Fuck Porn. Ich finde allgemein, also Verdinglichung von Frauen nicht so prickelnd. Oder beispielsweise, wir haben hier in Deutschland ein Riesenproblem mit 14-jährigen, nicht deutsch sprechenden Leuten, die aber vermietet werden für ältere Herren, 5 Euro. Ja, kann man schon mal machen. Also so ein bisschen so, es ist halt nicht alles Happy Sex Work. Bei uns zum Beispiel sagen die Grünen immer, das ist ein Top-Job. Naja, also ich glaube, dass das so ein 13-jähriges Mädel, die 30 Mal anal vergewaltigt wird, dann hat es aber 20 Euro mehr. Tolle Sache. Ja, das sehe ich halt auch ein bisschen anders zum Beispiel. Also ich versuche immer und überall Frauen zu helfen. Und das finde ich schon, also das erfüllt eigentlich 90% meiner Zeit wirklich. Weil das halt auch schlimmer wird leider in Zeiten des Backlashs. Also irgendwie früher, wie ich Teenager war, war das teilweise noch besser. In den 70ern war es natürlich richtig super. Und dann ging es aber schon so nach unten. Und mittlerweile denke ich mir, pfuh, macht es noch so Spaß als Frau? Nur teilweise. Oder auch diese ganzen misogynen Bands. Wir hatten diese Rammstein-Schose. Das hat mich auch voll mitgenommen. Und also ich glaube, ich habe zu tun den Rest des Lebens, wenn ich versuche, die Verhältnisse für Frauen in egal wo zu verbessern, schon bei uns hier. Und da bin ich noch nicht mal bei Leuten, die genital verstümmelt werden. Klitorale Beschneidung in anderen Ländern gibt es ja auch immer noch. Verheiratung von 10-jährigen Mädchen, ja, gibt es Länder, wo wir sowas haben. Also da habe ich wirklich ausreichend dann zu tun. Aber wenn du so quasi fragst, privat, also ich habe meinen Sänger immer da und ich spiele Klavier und singe selber. Also künstlerische Sachen sind schon was Tolles. Das manchmal braucht man auch so einen Ausgleich, das ist klar. Aber hat man eben auch mehr Zeit dafür. Also hier im Theater im Extrachor hätte ich nicht gesungen, wenn ich da ein kleines Kind hätte, weil ich dann an den Abenden halt nicht da gewesen wäre. Ja, läuft nicht. Also für sowas hat man halt dann mehr Zeit und Kraft auch. Das ist klar.
Wie haben sich deine Freundschaften verändert? Also du hast jetzt auch ganz viel von sozusagen von außen gesprochen, also die Reaktion, die von außen kommt, von den Leuten entweder im Interview oder auch von den Zuschriften. Wie hat sich dein Privatleben verändert? Oder hat sich's überhaupt verändert?
Ja, ein bisschen schon. Aber im Prinzip habe ich nur eine Freundin verloren wegen der Sache mit den Büchern. Also die war halt Mutter und war dann ein bisschen beleidigt. Und okay, ich muss erst zugeben, ich konnte es nachvollziehen. Weil ja, also Ich habe ja ein Riesenverständnis für alle, das haben nur manche ganz für mich. Also ich fand es schade, aber ich habe dann auch nicht insistiert. Ich habe mal, okay, naja gut, ich zwinge auch niemanden dazu, mit mir für dahin befreundet zu sein. Auch ohne das können sich manchmal die Leute unterschiedlich entwickeln. Also ich treffe immer wieder neue Leute oder verliere mal jemanden auch wegen anderen Gründen. Das ist normal, das gibt es also. Aber tatsächlich habe ich viel mehr eben Leute gefunden, auch im Ausland. Und auch im Inland, also die dann hierher fahren zum Beispiel und mich besuchen oder ich die. Und also ich habe jetzt mehr quasi Freunde aus diesem Bereich, aber trotzdem auch noch die alten Freundschaften natürlich auch. Wie gesagt, zum Beispiel mein bester Freund mit den 2 Kindern, den hatte ich vorher schon. Und der findet es ja auch mega cool. Also ich erwähne ihn eigentlich fast jedem Mainstream-Interview, weil ich ja dann immer irgendwann über kurz oder lang kommt, sie mögen keine Eltern, oder? Dann sage ich, naja, mein bester Freund hat 2 Kinder. Also doch, manche mag ich durchaus, ziemlich gern sogar. Und der findet es auch, also der freut sich auch immer. Dann sage ich ihm ja, dies und jenes Interview ist neu. Und der so, ah, cool, gratuliere. Und das ist sehr süß. Also die supporten mich schon. Weil, wie vorhin erwähnt, das sind halt einfach die coolen Eltern. Mit denen kann man auch was anfangen. Das sind ja dann gerade nicht die, die nie mehr Zeit haben. Oder die dann sagen, ja, treffen wir uns von 3 bis 3:15 auf dem Spielplatz. Aber es geht dann um, was sie schon alles kann. Also das sind halt, aber das, wie gesagt, da war nur die eine so und das hätte sich vielleicht auch ohne ein Engagement dann so ein bisschen auseinanderentwickelt, weil das finde ich immer ein bisschen, da wird immer von den Kinderfreien, vor allem natürlich Frauen, erwartet, dass die so nett lächeln und da mitmachen bei Activities, die nur noch um die Kinder gehen. Und das ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen langweilig. Ich habe mich ja nicht umsonst anders entschieden. Ich möchte halt nicht 5 Stunden drüber reden, was sie jetzt schon kann. Also das sind die Eltern auch ein bisschen nicht besonders. Also man sollte als Elternteil halt zum Beispiel merken, dass das für Außenstehende nicht so prickelnd ist. Ah ja, ihr Milchzahn ist jetzt 1 Millimeter weiter heraus. Wahnsinn! Und da reden wir dann 3 Jahre drüber. Ist vielleicht für andere halt einfach nicht das spannendste Thema. Geht euch wahrscheinlich auch so, könnte ich mir vorstellen. Weil ja da manche Eltern sehr penetrant sein können, habe ich erlebt.
Ich finde es auch spannend, halt je nach Bezug halt oder Nähe zum Kind, oder? Also es gibt jetzt Kinder in meinem Umfeld, da interessiert es mich mehr und es gibt Kinder, da interessiert es mich weniger. So.
Ja.
Ich wollte eigentlich noch gerne was anderes sagen, weil was ich extrem interessant finde jetzt auch so in diesem Gespräch, ist, dass ich bei mir merke, es rattert so in meinem Kopf, oder? So. Und immer so, ah, bin ich einverstanden, bin ich nicht einverstanden, sehe ich anders, sehe ich ähnlich, bla 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 bla. Und einfach auch so die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen, es wird ja, soll ich sagen, also ich glaube, wir sind an so vielen Orten, an Punkten, wo es kippen kann und wo auch so Keile ja, da sind, oder? Wo wir einander auch nicht mehr zuhören. Und mir kam vorher einfach so auf, auch weil ich habe auch Kritiken über dich gelesen, oder? Also, oder eben auch Interviews, wo eben du hast diese Suggestivfragen vorher genannt, oder wo du einfach auch so fest in eine Ecke gesteckt wirst. Und was ich interessant finde, ist, es braucht ja irgendwo durch, also in jedem Aktivismus auch eine gewisse Radikalität, also damit das Pendel in die andere Richtung ausschlägt und man sich mit gewissen Themen vielleicht auch mal beschäftigt und dann darf man darin eine Haltung finden, oder? Also weißt du, ich kann jetzt wie von dir, also ich habe eben, als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich so, ah, interessant, das ist da so und so und gewisse Dinge, wo ich finde, ja, da bin ich einverstanden, eben andere Dinge sehe ich anders.
Das
Und
ist
dann
ja
aber
cool.
auch, es hilft ja auch, die eigene Haltung zu entwickeln, oder?
Genau. Also
Und
man rechtfertigt dann im Idealfall einiges.
ja, und uns im Dialog zu bleiben. Also, dass es jetzt eben, du bist nicht eine Kinderhasserin per se, oder zum Beispiel. Also, nur weil du dich als
Ja.
Antinatalistin oder so bezeichnest, ist es nicht so, hey, ich hasse alle Kinder, weil ich glaube eben auch solche Menschen gibt es und die haben wahrscheinlich auch ihre Gründe, warum das so ist. Muss ich das gut finden? Nein, oder? Aber einfach so, ich finde es spannend, so diese Vielschichtigkeit in dieser Thematik und auch wie du dich dafür einsetzt, dass mehr darüber gesprochen wird. Auch
Das
wenn ich nicht mit allem einverstanden
ist,
bin.
genau, das ist ja fast mein Hauptgrund, das sage ich euch immer. Ich kriege ja auch oft so dümmliches, ach, sie wollen immer nur provozieren. Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich war sogar überrascht, wie ich das erste Mal gekriegt habe. Ich habe gedacht, wieso? Das sind eigentlich, ich rechne logisch vor, zum Beispiel diese CO2-Sache. Das sind halt Fakten. Was ist denn daran provokant? Das findet ihr provokant, weil ihr euch auf den Schlips getreten fühlt als Eltern. Das ist nicht meine Schuld, es tut mir leid. Das sind wissenschaftliche Tatsachen. Aber ich, wie gesagt, ich bin total gern im Dialog und wenn die Leute das höflich und auf adäquate Weise machen, dann rede ich ja mit allen möglichen, wirklich. Also ich bin die Letzte, die dann sagt, mit Hinz oder Kunz oder dem oder der rede ich nicht. Ganz im Gegenteil, ich mache wirklich fast alles, weil ich eben das Thema so wichtig finde. Und manche haben mich auch schon gefragt, ja, wieso trittst du denn auf, wenn es weiß, der oder die kommt auch? Dann sage ich, weil ich den Dialog wichtig finde und weil ich auch mit eben anderen Sichtweisen wunderbar klarkommen. Also ich spreche da sehr gern drüber, aber halt auf eine passable Art und Weise und nicht dieses Hater-Niveau, wenn man dann beleidigt wird. Ich war auch mal in einer Talkshow, wo ich gesagt habe, also wenn jemand Buh schreit oder sowas, stehe ich auf und gehe. Und dann haben die halt durchgesagt, heute dürft ihr nicht buhen. Fand ich lustig, aber mein Gott, ja, also so einen gewissen Grundrespekt hätte ich schon gern in der Tat. Aber auf diesem Level, wenn wir das haben, dann kann jeder mir. Zum Beispiel ein netter Schweizer Radiomoderator, glaube ich, hat auch gesagt zu mir vor x Jahren, ach ja, er ist glücklicher Umweltsünder, er hat ein fettes Auto und drei Kinder. Und wir haben uns trotzdem voll gut verstanden. Ich habe gesagt, er soll Bescheid sagen, wenn er mal in Bayern ist. So nett war der. Aber wie gesagt, also auf höflicher, freundlicher, netter, normaler, zwischenmenschlicher Ebene diskutiere ich alles gern und kann ich auch damit leben, wenn es die Leute anders sehen. Aber es wird halt oft leider so unter den Teppich gekehrt. Und das finde ich halt schade. Ich möchte die Leute wie Schüler im Aufsatzschreiben zum Nachdenken anregen und dass man wenigstens mal überlegt. Deswegen ist ja das auch so verfestigt, leider, diese Normbiografie. So quasi, manche gehen schon davon aus, oh ja, und dann muss ich irgendwie das Haus und das Kind und den Job. Das sind alles so Zwänge. Die denken da gar nicht mehr drüber nach, ob man sich nicht vielleicht auch anders entscheiden kann. Und das ist ja, was ich eben möchte, dass gerade junge Frauen sich denken, ah, ich habe viele Möglichkeiten, ich muss nicht Mutter werden. Deswegen kann ich ja meine eigene Mutter trotzdem toll finden, zum Beispiel, oder sowas. Oder eben, ich habe dem Kind von der Tochter von meinem Freund da, habe ich auch mein Skateboard geschenkt, weil ich nicht so viel gefahren bin mehr. Und also wie gesagt, ich mag die sehr gern. Das ist nicht, dass man die auf den Senkel gehen oder so. Aber das ist natürlich ein Etikett, das einem Hater dann sehr gerne draufpappen, weil das funktioniert immer. Bei den Idioten, die das dann glauben, die sind mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Also.
Ja. Ja, und diese Widersprüchlichkeit, oder? Das geht doch nicht. Jetzt ist die Antinatalistin und mag Kinder.
Ja, sowas zum
Also,
Beispiel.
oder teilweise mag sie Kinder oder gewisse Kinder. Und ich mag ja auch nicht alle Kinder.
Ganz genau, das ist nämlich,
Ja.
das sind noch zwei Sachen, die ich noch anfügen wollte, weil du auch gesagt hast, manche mögen vielleicht wirklich keine Kinder. Ja, aber ehrlich gesagt, wieso werden die dann immer als Monster hingestellt? Vor allem natürlich wieder Frauen. Das ist doch. Man tut ihnen ja deswegen nichts. Man sagt nur, ich habe halt nicht so wahnsinnig gern Kontakt jetzt vielleicht mit Babys. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin lieber von denen weiter weg. Mein Gott, manche mögen auch keine Hunde oder whatever. Es gibt viele, das muss man doch auch respektieren, finde ich. Da kenne ich nämlich eine und die ist ein bisschen hardcore. Also die mag es zum Beispiel, die ist auch so ein bisschen autistisch. Und die hat dann gesagt, sie hat sowieso Probleme mit, wenn sie zum Beispiel berührt wird, auch von anderen. Und Kinder sind ja dann oft so distanzlos und dann touchen die jetzt so dran und das mag sie halt nicht. Und ich finde, das sollte man respektieren. Das ist ja deswegen keine böse Person oder was. Aber natürlich, die wird als Hexe und Monster und sonst was dargestellt. Das geht total auf den Senkel, das kann man so nicht lassen. Also die Satire und auch eben Stichwort Child Free Spaces. Ich finde es schon legitim, wir haben 50.000 Angebote für Eltern und kleine Kinder. Dann kann man wohl irgendwo ein kleines Child Free Café in Ruhe da sein Dasein fristen lassen, wo halt sie dann drin hockt. Mein Gott.
Gibt es das bei euch, Chat-Recafés?
Leider nicht. Ich würde mich
Ja.
freuen über ein paar andere. Aber es gibt ja Child Free Hotels und so.
Ja.
Denke ich mir, mein Gott, Eltern haben 5 Billionen Sachen zur Auswahl, dann muss es ja nicht dieses Einzelne sein, dann sollen es halt diese Freaks in ihren Augen da unter sich sein lassen, ist ja jetzt wohl kein Problem. Also da fehlt dann schon die Toleranz von Seiten der Eltern.
Gäb's noch was anderes, was du dir wünschen würdest, außer ein Child-Free-Café?
Ja, das ist so. Oder. Irgendwas hatte ich noch mit dem differenziert sehen. Ja, genau, weil es wird ja immer so dargestellt, alle Kinder sind zuckersüß und Gold und das Wunderbarste auf der Welt. Ja, ehrlich gesagt, Da differenziere ich schon auch, weil ich sagte, es gibt auch Kinder, die sind schon als kleine Menschen einfach ein bisschen böse und die bleiben auch so. Ich meine, diese ganzen Amokläufer mit 13, die habe ich ja nicht umsonst auch beschrieben. Und die gibt es ja auch. Und es ist wahrlich nicht gesagt, dass wenn ich da einen wieder so ein kleines Kaninchen ermorden sehe, so einen kleinen Jungen, weiß nicht, was der so für Zukunft hat, wie sich der so entwickelt. Und insofern, der ist vielleicht kein so tolles Kind. Und deswegen darf auch jemand sagen, wie zum Beispiel meine Bekannte, es sind nicht alle Kinder toll. Wir mögen ja bei den Erwachsenen auch nicht jeden. Da gibt es auch Soziopathen, wo wir sagen zu Recht, na, mit dem möchte ich jetzt privat nichts zu tun haben, fertig aus. Aber Kinder, da ist so ein Heuchelzwang maximaler Art, die muss sich süß und toll finden, vor allem als Frau. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich irgendwie komisch oder das Monster. Nur tut mir leid, das sehe ich anders. Und wie gesagt, also um zurückzukommen zu deiner Frage, was wünsche ich mir noch? Naja, natürlich in erster Linie mal, dass die Diskriminierung von kinderfreien und kinderlosen Frauen aufhört, weil die ist ja immer noch teilweise mehr, teilweise weniger vorhanden. Und wir brauchen auch mehr irgendwie Aktionen gegen Hate Speech allgemein, also gegen Frauen im Netz, Feministinnen generell, aber auch eben Antinatalistinnen oder so. Oder Stichwort Verhütungsmittel. Also ich habe jetzt gerade wieder gelesen im Spiegel, was über die Pille für den Mann kommt. Ja, das erzählen Sie mir irgendwie auch seit 20 Jahren. Ich bin jetzt mal gespannt. Oder das bleibt ja doch auch immer alles an der Frau hängen. Also das sollte man schon auch, wenn man denn eine heterosexuelle Beziehung führt, ist ja nicht bei uns, aber dann sollte man auch die Herren da mal ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen und das nicht immer nur so, sondern den Frauen da hängen lassen, das Ganze. Und zum Beispiel in den USA gibt es Kondomspender kostenlos auf jedem öffentlichen Platz. Finde ich ja mega Sache. Das könnte man hier auch machen. Weil wir wissen ja, haben wir gelesen, X-Schwangerschaften sind sowieso unerwünscht und ungewollt. Also das wäre dann vielleicht praktisch, wenn man die ganz leicht vermeiden könnte. So ganz banale Dinge. Also das finde ich schon nicht schlecht. Und die Liste ist noch lang. Ich schreibe da. Ich habe mir Sachen drin, Teaser. Ja, also da gibt es schon viel, was ich mir wünsche, in der Tat. Oder eben auch im politischen Bereich. Man könnte sagen, in England wird das Kindergeld halt ab dem zweiten Kind weniger, nicht mehr. Bei uns ist es wie in Ungarn, ja, da fließen die Geldgeschenke reichlich mit jedem weiteren Kind, exponentiell schier. Ist das noch zeitgemäß, ökologisch sinnvoll? Fragezeichen. Könnte man auch mal sich überlegen. So Sachen. Also in fast jedem Bereich fallen mir da Wünsche ein. Oder eben, dass wir überhaupt mehr über das Thema sprechen. Das ist bei uns eben noch nicht so cool wie in den USA oder im UK. Da gibt es viel mehr Artikel und sonst was zum Thema. Also das wäre schon toll. Oder es gibt Stop Having Kids Org. Die machen immer Demonstrationen auf der Straße mit Plakaten, sonst was. Ja, wir haben das nicht. Hier in der Schweiz vermutlich auch nicht. Also ich habe noch nie was gesehen, dass da jemand was macht. Also so Sachen. Und man könnte so viel tun.
Es gibt diese Demonstrationen für das Leben.
Ja,
Kommen mir gerade in
genau.
den Sinn, oder? Also die, wie
Ja,
heißen die, die
Marsch fürs Leben.
Anti-Abtreibungs-, ja, Marsch fürs Leben heißt es in der Schweiz, diese Anti-Abtreibungsmärsche.
Schlimm. Ja, das
Die,
sind natürlich
ja.
Massen, nicht? Da hat mir einer mal geschrieben, so einen roten Umschlag mit roter Tinte an die Mörderin und dann mein Name, habe ich mir gedacht, ja,
Ei,
aber
ja.
immerhin, den haben sie auch verknackt, der, glaube ich, kam dann in den Knast. Das ist der, der von dem Babykost spricht, also Holocaust-Verharmlosung jetzt und so.
Ei.
Das ist ein ganz militanter Abtreibungsgegner. Der behelligt auch Frauen vor Abtreibungskliniken und so. Also das ist,
Ei,
insofern
ja.
ist klar auch einer meiner Wünsche schon immer, dass die Frist auch verlängert wird, ehrlich gesagt. Weil momentan ist es ja überall so, sie schränken die Frist eher ein, statt dass sie es größer machen. Und da ist man ja eh schon so im Stress in jeder Hinsicht und manche schaffen es dann zeitlich nicht, ja, wie bei so einem Timeslot. Der müsste schon, ehrlich gesagt, ein bisschen größer werden, weil das halt kein Kind ist, sondern ein Zellklumpen und My Body, My Choice. Also es sollte eigentlich mittlerweile klar sein, aber nein, ist es nicht. Im Gegenteil, so LebensschützerInnen, also das ist schon, oder eben Giorgia Meloni in Italien ist ja da auch so krass drauf, das ist ganz entsetzlich, ehrlich gesagt, das finde ich gruselig. Und da junge Frauen, zum Beispiel in den USA ist ja auch so, seit die Roe v. Wade gekippt haben, das hat mir meine Freundin in Massachusetts erzählt, jetzt kommen noch viel mehr junge Frauen, die bei ihnen studieren, quasi im Bundesstaat, weil sie wissen, da dürfen sie wenigstens noch abtreiben und in vielen Staaten im Süden gerade nicht mehr. Also immerhin. Aber eben, wir brauchen da also viel mehr Abtreibungsrechte, ganz klar. Das ist eine klassische feministische Forderung immer schon. Und es ist echt eigentlich ein Armutszeugnis, dass es 2024 so ist, wie es jetzt ist. Das ist erschütternd.
Mit wem verbündest du dich?
Oh ja, hauptsächlich eben so feministische oder Childfree-AktivistInnen. Und ja, vieles halt tatsächlich online, weil euch etliche in den angloamerikanischen Ländern sind und dann, ja, ich zoome beispielsweise jeden Sonntag mit dir in Massachusetts. Das ist schon so meine Lieblingsfreundin. Und die teilt ziemlich viele Sachen mit mir, auch den Kampf gegen Antisemitismus, gegen Homophobie, gegen Rassismus. Also die üblichen Sachen sozusagen. Und da so linke, grüne Sachen eher. Und ja, es gibt schon ein paar Leute. Es sind leider zu wenige. Und eben mit diesen erstarkenden rechten Parteien, das ist schon boah, eine gruselige, heftige Sache. Und die haben ja auch so viel Macht dann tatsächlich. Bei uns vielleicht, ich will jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber naja, wir haben ja dieses drohende Genderverbot an Schulen und Unis. Und das finde ich auch ganz entsetzlich. Das hat unser werter Ministerpräsident von der christlich-sozialen Partei, hat sich das jetzt gedacht, obwohl es eins zu eins eine extrem rechte Forderung ist, weil es ja darum geht, Frauen und andere Minderheiten unsichtbar zu machen. Und man soll dann sogar das als Fehler anstreichen. Das ist total eine Katastrophe. Ich meine,
Ey.
andersrum drauf. Ich wollte quasi immer den Leuten, die es nicht machen, das Gendern sagen, naja, kommt zwar ein bisschen altmodisch, maskulinistisch rüber, wenn ihr das nicht macht. Und jetzt plötzlich soll es andersrum laufen. Und ich denke mir, wow, das ist echt immer zum Aushalten, da hat man Lust auszuwandern. Also das ist schon ein Riesenproblem auch. Und natürlich, das sind genau die, die auch tatsächlich ja viel Geld in die Hand nehmen, um Kinderwunschbehandlungen bayerischer Paare zu finanzieren. Vierstelliger Betrag pro Paar. Da denke ich mir schon, also komplett falsch, wenn man mal ausrechnet, was man mit dem Geld für Kinder, die schon zum Beispiel in einem Heim hier wohnen, ums Eck tun könnte. Oder für andere marginalisierte Gruppen.
Also
Aber
sind staatliche Zuschüsse für
ja. Ja,
Kinderwunschkliniken.
ja. Und das
Okay.
finde ich ehrlich gesagt eine krasse Sache. Das hätte ich mir alles nicht gedacht, aber es überraschen mich etliche politische Neuerungen negativ, gerade so in jüngster Vergangenheit.
Und wo nimmst du die Kraft weiterzumachen?
Ach ja, das kommt mir ganz natürlich. Ich weiß nicht, es ist mir immer so ein Drang. Ich finde das halt alles so wichtig, diese Kämpfe. Und ich hätte eher quasi ein Gefühl, ich lasse Leute im Stich, zum Beispiel Schülerinnen oder wen auch immer. Ich muss das machen. Sonst. Oder vielleicht drehe ich auch durch, wenn ich es nicht mache, quasi. Ich kriege dann Textstau.
Andere kriegen Milchstau und du kriegst Textstau.
Ja, ich muss das schon immer irgendwie an die Leute bringen. Aber naja, wie gesagt, es gibt ja immer auch coole Leute und man lernt, das finde ich was mit das Schönste auch dran, man lernt wirklich tolle neue Leute kennen, euch zum Beispiel. Oder eben auch, man hat das Gefühl, man kann sich im Spiegel anschauen. Und das ist mir schon wichtig. Und wenn ich so eine dumpfe Mainstream-Existenz führen würde, ohne jeglichen Einsatz, ich meine, ich kenne so viele Leute hier, die einfach nur ihr Privatleben haben. So, ich gehe in die Arbeit, dann kümmere ich mich um meine Kinder und dann gehe ich ins Bett und am Wochenende fahre ich vielleicht noch Ski oder dies oder jenes und das war mein Leben. Punkt. Also, das könnte ich gar nicht. Da hätte ich das Gefühl, was soll das? Wozu? Ich weiß nicht, also das ist auch Typsache, da bin ich halt nicht der Typ, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie man so leben kann oder mag. Da hätte ich ja schlechtes Gewissen. Und so hingegen denke ich mir schon immer, heute habe ich wieder dies und jenes gemacht und vielleicht habe ich einen Tiger vom Aussterben gerettet. Das ist so süß. Ich habe ja auch Kontakt mit dem Karim Akerma. Den kennst du vielleicht, das ist ein Hamburger Antinaturalist, hat auch ein cooles Buch geschrieben zum Thema. Und der sagte auch, der hat mir mal gesagt, weil ich mit ihm, also gar nicht so einmal pro Jahr habe ich so einen Depri-Tag und denke mir, es oh, bringt eh nichts und was soll das? Und dann hat mir er zum Beispiel geschrieben, ach komm, jede verhinderte Schwangerschaft ist ein Gewinn. Das war nicht so süß. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, im Prinzip recht. Weil da gibt es ja auch coole Gruppen, Population Matters, Population Counts und so online, im UK, wo sonst. Und die sagen dann auch, die machen so plakative Spots oder Posts wie, und dann ist ein positiver Schwangerschaftstest und drüber steht, somit wurde das Schicksal des Blabla-Rhinoceros besiegelt. Und das ist krass, aber ich finde es gut. Ich finde es ehrlich gesagt wunderbar. Und sowas gibt es bei uns in Deutschland halt überhaupt nicht. Weil da wird die Verbindung nicht hergestellt und wir wollen ja auch nicht schuld sein daran, dass X, wir sind zwar im sechsten großen Artensterben oder was weiß ich, im wievielten, und X Tierarten gibt es gar nicht mehr unseretwegen. Also ich weiß nicht, ich habe deswegen ein schlechtes Gewissen. Und ich hätte schon das Gefühl, wenn ich jetzt drei Kinder hätte, dass ich dazu beitrage, dass die Tiere halt ja, keinen Lebensraum mehr haben, weil es um meine Kinder geht. Ich weiß nicht, also ich hätte, könnte ich nicht
Es
optimieren.
hat ja manchmal auch so was Paradoxes. Also das kommt mir oft auch hoch. Man möchte Kinder, weil die Welt so schön ist. Oder man möchte den Kindern dann auch diese schöne Welt zeigen. Und gleichzeitig bringt das ja auch eben weitere Probleme mit sich, oder? Also dieser Gedanke, den hatte ich auch
Ja,
schon.
das ist schon ein Punkt. Ich meine, klar, ich denke mir oft, wenn ich hier die Reproduktionsentscheidung treffe, viele sagen, das ist eine Privatsache. Na, sorry, ist es nicht, weil in Indien werden Frauen erstochen im Kampf ums Wasser wegen dem Klimawandel, den wir hier produzieren. Und jeder weitere Mensch, den ich hinzufüge, verschlimmert den Klimawandel, vor allem für die Leute dort in den Ländern, die eh schon kaum mehr bewohnbar sind. Das kann ich da nicht einfach bringen und dann zu sagen, ach, das ist aber meine private Entscheidung.
Das
Nein.
ist ein Privileg, würde ich eher sagen, oder? Also das Privileg, entscheiden zu dürfen.
Kommt noch dazu, genau, weil ja x Frauen in Asien oder Afrika, die haben sowieso keine Wahl. Das finde ich also so mega asozial von den rechten Parteien, wenn sie sagen, bewerben Sie doch Ihre Thesen mal in Afrika. Ja, genau, ihr Kacknazis. Das ist furchtbar. Ich meine, denen habe ich ja vorgerechnet, naja, aber so 6 afrikanische Kinder, da könnte sie noch weitere 15 oder 20 haben, die würden dann so viel verbrauchen wie ihr einziges Kind hier. Und dann schauen sie mal blöd und sagen nichts mehr. Ja, was wollen sie da auch noch sagen? Das ist ja auch nicht echt schämen. Das finde ich, das hat mich immer besonders um. Oder gerade zu sagen, die sollen verhüten. Ja, wie denn? Die sind unglaublich arm, wohnen in irgendeiner Hütte ohne fließendes Wasser. Wie sollen die an Pillen, Kondome, irgendwas kommen? Mal blöd gefragt. Also,
Ja, und warum sollen, also ich finde das auch
warum sollen die
einfach
überhaupt?
eine,
Ja, genau.
oder ich finde es einfach auch eine Frechheit. Also ich meine, wir im globalen Norden sind dafür mitverantwortlich,
Überhaupt
dass,
verantwortlich.
oder hauptverantwortlich, genau, wie es dem Planeten geht. Und dann wollen wir das auch noch abschieben in die Länder des globalen Südens und die Bevölkerung. Und dann, also dann kriege ich dann auch ein bisschen die Krise, ja. Ja.
Aber das ist jetzt in und da gibt es einen Haufen Leute, die so drauf sind. Und das ist halt schon schlimm, echt. Wir lachen jetzt hier, aber eigentlich ist es nicht lustig, das ist grauenvoll. Und
Ja.
echt haben ist das unser aller Untergang. Und wir baden das dann auch mit aus. Wir drei, die wir uns verantwortungsvoll entschieden haben. Ja, herzlichen Dank an die rechten Parteien. Die machen für alle alles kaputt. Für uns, für die Tiere, für den globalen Süden, für wirklich im Prinzip alles.
Ja. Ja, und unser Beitrag ist unter anderem, dass wir kinderfrei durchs Leben gehen, aber uns auch aktivistisch engagieren, du mit deinen Büchern, deinen Auftritten, ja, mit deiner Präsenz und wir auch beispielsweise mit diesem Podcast, wo wir den Frauen eine Stimme geben möchten, die kinderfrei durchs Leben gehen, ihre Geschichte teilen dürfen und im besten Fall auch eine Community aufbauen, oder? Wo Frau sich vernetzen kann, was Frau sich auch versteht, oder? Und gesehen, gehört fühlt. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Absolut, das finde ich mega wichtig. Also darf ich vielleicht an der Stelle auch Hörerinnen einladen? Die mögen mir schreiben. Also ich habe eine Homepage und bin altmodisch als 43-Jährige auf Facebook. Und so weiter und so fort. Also man findet mich und ich freue mich immer über Post.
Unbedingt, unbedingt.
Ja. Schreib's mir.
Es soll vernetzt werden, es soll Rückmeldung gegeben werden dir
Ja.
und natürlich auch uns auf unseren Kanälen, wenn ihr Fragen habt oder eine Anmerkung an dieses sehr spannende, sehr dichte Gespräch mit so viel Infos. Also ich darf da auch noch mal ganz fest dann nochmals hineinhören und all deine Infos da auch nochmals setzen lassen. Es war total spannend da. Ein kleiner Ausschnitt aus deinem Machen zu hören. Und ja, ich hoffe, dass auch dieses Gespräch dazu beiträgt, dass Frauen sich in ihrem Prozess, wo sie vielleicht auch noch sind, Gedanken machen können oder mit diesen Infos, die sie kriegen, mit diesen Weltanschauungen und sich eine, wie Gorin auch sagt, oder die eigene Haltung dann auch entstehen darf.
Genau, das finde ich auch mega wichtig, weil ich kriege ja dann oft, ach ja, ich will halt immer irgendwie Eltern bashen und fertig. Nein, im Gegenteil, Eltern jucken mich kaum. Ich möchte eher ansetzen quasi davor. Ich möchte zum Beispiel junge Paare ein bisschen informieren, gerade auch die Frauen, was sie sich rein körperlich, aber auch anderweitig, wir hatten sie ja physisch, psychisch, finanziell, emotional, sonst was, was sie sich damit aufbürden und antun, weil es halt oft nicht so gut läuft, wie es immer dargestellt wird. Das ist ja auch so ein Problem, dass in den Medien, das gerade bei uns in Deutschland, zum Beispiel in den deutschen Texten, wird immer alles so ja, ein bisschen verschwiegen, was da schiefgehen kann. Das haben wir mal unten in der Fußnote, aber wir wollen ja niemanden abschrecken. Das ist im UK und USA oder auch Frankreich sogar eben der eine Artikel, den ich erwähnt habe mit dem verringerten Lustempfinden, was ich persönlich echt krass fand. Also so schlimm hätte ich es noch nicht gedacht. Und die reden ja auch mit GynäkologInnen und nicht mit irgendjemandem, der nicht drin ist im Thema. Also das sind halt auch ExpertInnen, die einem das dann bestätigen, dass es wirklich so ist. Und das finde ich schon wichtig, dass man die Info jungen Paaren gibt, damit sich die dann eben reflektiert entscheiden können. Weil manche, so könnte man auch gleich mehr Regretting Motherhood-Fälle vermeiden, weil manche sagen ja auch, sie wussten nicht, wie schrecklich es wird.
Ja,
Ja, also
also
ist
das
das.
habe ich mir letztens tatsächlich auch gedacht, dass, also, oder dass, ich weiß, ich kann das ja eigentlich nur für mich beantworten, dass ich tatsächlich auch eine Angst hätte, eine Mutterschaft zu bereuen, oder? Oder dass ich mir vorstellen könnte, dass das passieren könnte, so. Also alles ein bisschen hypothetisch. Und wir aber eben auch sagen, wir möchten diese Geschichten teilen in unserem Format, damit man eben ja, diese Meinung sich auch bilden kann oder damit man eben auch also ehrliche Einblicke bekommt in verschiedene Biografien. Und wenn jetzt jemand findet, boah, das geht alles so nicht mit mir in Resonanz und ich will unbedingt Mutter werden, dann finde ich das auch fein, oder? Also das ist so dann meine Haltung. So, also ich glaube, ja, mein Wunsch ist, dass wir uns wirklich dafür entscheiden dürfen, das, was sich stimmig anfühlt. Also das, was auch Nadine vorher gesagt hat, oder das, also da haben wir ja sehr, also natürlich eine ähnliche Intention. Und ja, ich glaube auch aber, dass das immer ehrlicher berichtet wird. Also das ist etwas, das ich feststelle, auch gerade zum Beispiel mit Instagram, da kann man ja jenste Hashtags einfach mal nutzen und man findet immer irgendwelche Personen inzwischen, die ja, die erzählen. Und dann dünkt es mich manchmal aber auch wichtig, Dinge auch wieder zu kontextualisieren oder wenn man jetzt merkt, eben man steht irgendwo an, auch zu wissen, hey, man ist nicht mal, man muss nicht alleine sein damit. Oder ich meine, das ist eigentlich auch etwas Hochpatriarchales, dass wir als Frauen uns nicht mehr miteinander verbinden und verbünden und dann sind wir vielleicht Mutter geworden oder haben uns für einen anderen Lebensweg entschieden und fühlen uns darin einsam und nicht gesehen und das kann ja auch wieder Probleme mit sich bringen, oder? Und dass wir auch, also das ist auch noch ein Gedanke, den ich gerne teilen möchte. Ich glaube, etwas vom Schlimmsten, das wir tatsächlich machen können, ist, dass es dann noch so einen Keil zwischen die Frauen treibt, zwischen, ich sage jetzt, Mütter und Nichtmütter, oder? Weil dann erweisen wir dem Patriarchat ja auch wieder einen Bärendienst. So. Also wir müssen ja irgendwie zusammenhalten und uns unterstützen, ganz egal, wofür wir uns entschieden haben. So.
Aber es gibt ja eben auch wirklich Leute, die dann sagen, sie ließen sich quasi zu der Mutterschaft drängen, weil sie wollten ja dann nicht die
Ja.
Einzige, die nicht Mutter im Freundeskreis sein. Und das finde ich halt auch echt
Ja.
schlimm. Und so quasi, ich kenne eine persönlich, die sagte, ja, ihre ganzen Freundinnen und Cousinen haben jetzt Kinder bekommen und dann hat sie es halt auch gemacht, obwohl sie eigentlich gar nicht so Lust hatte, aber sie wollte halt weiterhin mitreden können. Und das ist halt dann schon, wo ich halt denke, mein Gott. Und für solche Frauen ist es vielleicht eben mega wichtig, dass es zum Beispiel euer Format gibt oder allgemein mehr zum Thema, weil sich die dann denken, dann habe ich halt mehr Online-Kontakte, ist auch cool. Aber ich bin nicht allein, ich bin nicht isoliert, bloß weil ich mich ungewöhnlich entscheide. Also
Und
das.
es muss ja auch nicht das Ende von allen Freundschaften bedeuten, oder?
Ja, eben. Also
Ja.
es gibt ja auch Leute, die das cool machen und sozialverträglich gestalten und nicht quasi 24/7 dir die Windel ins Gesicht halten. Also das ist ja eher Minderheit eigentlich, muss man zugeben. Aber halt eine laute, penetrante, die mich schon stört, gebe ich zu.
Ja.
Also wenn Eltern sagt, dann bitte so, dass man das schon mit denen auch gut rumhängen kann. Das finde ich schon wichtig. Oder eben, dass die auch ein bisschen erzogen werden. Also was da teilweise schon, also das läuft wirklich teilweise aus dem Ruder, es tut mir leid. Und damit ist ja dann den Kindern auch nicht geholfen. Und das eher öffnet dann wieder die Kluft, weil sich halt dann schallviele Leute, gut, ich bin eh relativ tolerant, aber da meine Wiener Freundin denkt sich dann auch, na, dann kann ich halt nirgendwo mehr hingehen und dann ist sie isoliert. Was sie schon weiß, sie ist zum Beispiel hypersensitiv, also sie kann das Gebrüll nicht ertragen in den Ohren, dann kriegt sie gleich mega Kopfweh und so. Und es sind überall 10 Babys drin und brüllen, dann kann sie da nicht reingehen, quasi aus medizinischen Gründen. Braucht es das? Da wäre halt
Ja,
das
das
richtig nachdenken.
Child-free-Kaffee,
Ja,
Kaffee, das
ich
muss
komme
kommen.
wieder her. Ich komme wieder raus.
Ja, das muss kommen. Ja, liebe Verena, danke vielmals für deine Zeit.
Ich
Gibt es
darf
noch
heute.
etwas, das du noch den HörerInnen mitgeben möchtest, was jetzt noch nicht besprochen wurde? Oder ist soweit für dich das rund, das Gespräch?
Ich finde es rund und wie gesagt, ich kann ja schließen mit meinem Titel Kinderfrei aller Länder vereinigt euch. Weil
Ja.
wir jetzt auch über die Landesgrenzen hinweg und eben nochmal betont haben, dass wir gerade auch unter Frauen, aber auch gerne mit anderen Menschen, MWD, da so ein bisschen die Community stärken und aufbauen wollen. Gerade die Child-Free-Community. Aber natürlich auch allgemein progressive Zirkel, die gegen die anderen widerlichen Diskriminierungen auch was machen. Stichwort Homophobie und so.
Ja, es ist ja im besten Fall themenübergreifend.
Ganz genau.
Danke,
Ja,
Serena.
hat
Danke für deine
Spaß.
Zeit, für das
Ja.
Gespräch, für deine Geschichte.
Danke viel, viel mal fürs Dabeisein bei dieser Episode. Und da wir ein unabhängiger, junger Podcast sind, sind wir für die Produktion von dieser ersten Staffel auf deine Unterstützung angewiesen. Du kannst uns unterstützen mit einem Beitrag nach Wahl und den uns auf TWINT überweisen auf 078 915 2227 oder via IBAN-Nummer, die ist in den Shownotes unten verlinkt. Du kannst aber auch ein Abo machen auf Steady und dort von zusätzlichen super Benefits profitieren. Und wenn du findest, hey, mega, mega toll, was ihr hier macht, ich habe Lust, gerade eine ganze Episode zu sponsern, dann schreib uns gerne ein E-Mail auf hallo@kinderfreie-frauen.ch. Auch diese Infos findest du in den Shownotes. Merci viel, viel mal für jede Unterstützung. Wir freuen uns immens über jeden Beitrag, der reinkommt.
Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die mit deinem Umfeld teilst. Und wir freuen uns auch über die wunderbaren 5 Sternchen oder eine Bewertung auf deinem Podcast-Medium. Schön, bist du dabei gewesen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.